Heute wird knallhart spekuliert. Aufstiegsrennen oder Abstiegskampf? Wo geht's hin für den FCK? Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den ersten FC Kaiserslautern. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im Sport und bei mir ist Marek Nepomucki, einer unserer beiden FCK-Reporter. Marek, ich muss dich ja eigentlich gar nicht mehr groß ankündigen, die Hörerinnen und Hörer müssen dich eigentlich mittlerweile kennen.
Aber dennoch ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus dieser, hitzigen Stube hier in der Redaktion. Die Sonne knallt den ganzen Tag hier drauf und es hat schon fast Saunatemperaturen.
Man könnte meinen, hier ist eine aufgeheizte Stimmung. So, der Saisonstart im FCK rückt langsam aber sicher immer näher. Wie ist so dein Bauchgefühl?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir noch ziemlich unsicher und uneins, weil ich war ja im Trainingslager dabei oder durfte da hinfahren für unsere Zeitung. Und nach dem tragischen Unfall wurde es ja abgebrochen. Und seitdem haben wir vom FCK nichts mehr gehört. Es ist eine Öffentlichkeitssperre, eine Mediensperre. Bis, glaube ich, gestern, am Samstag in Offenbach, da haben sie wieder geredet mit den Medien. Und seit dieser Zeit habe ich den FCK nicht sehen können. Ist schwierig zu beurteilen. Bis zu dem Mittwoch im Trainingslager, musste ich sagen, hat die Mannschaft super trainiert. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Der Trainer oder das ganze Trainerteam machen einen sehr guten Eindruck. Die Jungs ziehen mit. Und ich glaube, man hat auch die Ansätze jetzt in Offenbach gesehen. Ein 1-0 gegen Düsseldorf und das 3-1 gegen Offenbach. Wenn die Mannschaft so weiterzieht und es vielleicht noch paar Verstärkungen geben könnte oder würde, dann bin ich sehr zuversichtlich.
Genau, also für alle, die jetzt wissen wollen, im Moment, da war doch Trainingslager, das musste oder wurde abgebrochen nach dem tragischen Tod von Zeugwart Peter Miethe. Wie gesagt, du warst vor Ort, wir hatten am Abend, an dem das passiert ist, sogar noch eine Folge veröffentlicht, wo wir ein bisschen erzählt haben, wie so die Eindrücke sind von vor Ort. Wenn Sie das interessiert, hören Sie da gerne nochmal rein. Wie gesagt, letzte Folge von vor 2 Wochen. Da haben wir dann das ein bisschen beleuchtet, was da eben in Südtirol los ist. Und dann eben kam es zum jähen Ende eben durch diesen tragischen Unfall. Jetzt ist der FCK wieder da. Nämlich hat er am Wochenende, jetzt am zurückliegenden Wochenende, wo wir das hier aufnehmen, in Offenbach ein Blitzturnier absolviert. Also ein Vorbereitungsturnier gegen die Kickers Offenbach, Regionalligist, und gegen Zweitligakonkurrent Fortuna Düsseldorf. Du hast eben gesagt, Düsseldorf 1-0 besiegt, Offenbach mit 3-1 am Ende des Turniers gewonnen. Klingt zwar erstmal gut, weil Düsseldorf war letztes Jahr einer von den Kandidaten, die oben mitgespielt haben. Waren ja auch in der Relegation.
Gescheitert, genau.
Und man muss es auch trotzdem mit Vorsicht genießen, weil es ist immer noch Vorbereitung.
Es ist richtig, aber es ist ein Fingerzeig. Man sieht ja schon, wo die Mannschaften stehen. Die einen sind etwas weiter vorne, die anderen noch vielleicht ein bisschen hinten dran. Aber was mir beim FCK aufgefallen ist, dass Markus Anfang seiner Linie treu bleibt. Er hat ihn immer, auch im Trainingslager, in dem Testspiel gegen Karabakh FK und jetzt gegen Düsseldorf und gegen Offenbach, immer eine Mannschaft spielen lassen. Also in einer Halbzeit in Karabakh 10 Feldspieler, zweite Halbzeit wieder eine eingespielte Mannschaft. Gegen Düsseldorf 60 Minuten, diese Partien gingen ja über 2x30 Minuten, ein einheitliches Team und gegen Offenbach wieder ein Team. Und du siehst, dass da jeder um seine Chance brennt. Und klar, es ist aus diesen 2 Blöcken werden 11 oder 10 Feldspieler herausgepickt werden müssen, um an die Startelf zu bilden. Aber wenn du siehst, die sind alle on fire. Und das gibt Hoffnung und stimmt nicht guten Mutes.
Du hattest ja auch gesagt jetzt eben, dass du den FCK schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen hast. Natürlich ist es dann immer, sind dann solche Turniere besonders wichtig, um so einen Fingerzeig zu zeigen. Im Endeffekt, du hast eben gesagt, von 10, 11 Spielern, die dann eine Stammformation spielen, wenn man jetzt sagt, okay, Stammformation, könnte man wahrscheinlich noch 4, 5 Spieler draufpacken, die so in der erweiterten Rotation sind, weil sich immer wieder mal einer fällt, mal gelb gesperrt aus, mal ist er verletzt, mal ist er krank, keine Ahnung was, dass dann Spieler sind, die da reinrücken können. Aber die Leistungsdichte, wenn ich es richtig verstanden habe, eben ist recht hoch.
Die ist sehr hoch, die ist gut und auch vor allen Dingen sind auch der ein oder andere junge Spieler dabei, der mich sehr überrascht hat. Leon Robinson beispielsweise, der Kapitän der U23, der U21, die in der Oberliga spielen, der hinterlässt einen für mich sehr, sehr guten Eindruck, ist sehr aggressiv in den Zweikämpfen, kann den Ball halten, ist variabel einsetzbar. Im Trainingslager hat er im defensiven Mittelfeld agiert. Jetzt gegen Düsseldorf kam er im Sturm zur Geltung, hat die Bälle abgefangen, hat sie nach außen verteilt. Also bekommt dieser junge Mann von Markus Anfang das Vertrauen, kann ich mir vorstellen, dass das eine Überraschung werden könnte für die Saison.
Dann sind jetzt mal die Randzeichen. Wie gesagt, wenn Sie noch ein bisschen genauer Einblick haben wollten, was wir jetzt genau so von Neuzugängen halten und so. In der letzten Folge haben wir das schon ein bisschen besprochen. Gerne da nochmal reinhören. Jetzt würde ich sagen, haben wir lange ein bisschen so Vorarbeit geleistet. Ich würde jetzt nicht sagen, was denkst du, FCK, wie viel wird er? Weil ich meine, das ist auch immer ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem, ob Leistungsträger verletzt ausfallen oder so. Aber einfach mal, wie ist dein Gefühl, wo die Reise in der anstehenden Saison hingeht? Geht es eher nach oben, geht es eher nach unten, eher Mittelfeld? Was denkst du so? Was ist dein Bauchgefühl?
Puh, das ist für mich persönlich ist es spekulativ, da jetzt zu sagen, sie werden einstellig, zweistellig. Hängt zum Beispiel ab, wie schnell wird Ragnar Ache fit? Schaffen sie es ihnen noch im ersten Teil der Vorrunde völlig beschwerdefrei auf den Platz zu bekommen, schaffen sie es nicht. Man lässt ihm ja Zeit, so wie Markus Anfang jetzt am Wochenende gesagt hat, ist er wieder im Lauftraining. Lauftraining ist aber keine volle Belastung. Was passiert, wenn er in die volle Belastung geht? Wird die Achillessehne wieder gereizt, wird sie nicht? Also das ist für mich ein großes Fragezeichen, weil, ich denke jetzt ein bisschen weiter, wird er nicht einsetzbar sein. Und man sieht intern, die sind ja immer auf dem neuesten Stand, dass es nicht reicht, müssen sie ja offenbar einen Ersatz verpflichten. Kriegen sie dann einen, der diese Klasse von Ache hat, bekommen sie ihn nicht. Was heißt, Tetschi, geht er jetzt nach Bulgarien, geht er nicht, woran hängt es? Will er weg, will er nicht weg? Hat man einen Ersatz, hat man keinen Ersatz? Da sind noch sehr viele Fragezeichen. Kommen neue Spieler noch, kommen nicht? Aber auf deine Frage ist gezielt einzugehen. Nach jetzigem Stand, wenn der Kader so bleibt, würde ich den ersten FC Kaiserslautern am Ende der Saison eher auf einem zweistelligen Tabellenplatz einordnen.
Ich muss dir sagen, mein Bauchgefühl, also ich glaube nicht, dass es fürs Aufstiegsrennen reicht. Wen wir da sehen, würde ich gleich nochmal zukommen eher, weil ich denke, da gibt es Mannschaften, die man auf jeden Fall nennen muss. Ich sehe den FCK knapp besser und sage einstellig. Es ist natürlich Spekulation, weil, wie du sagst, es ist immer, da kann immer irgendwas passieren. Es kann auch wieder passieren, dass unten reinrutschen. Wobei ich habe die Hoffnung, sage ich mal, dass sie aus der letzten Saison ein bisschen gelernt haben und jetzt, oder Erfahrungen mitnehmen, lernen ist immer so ein komisches Wort, und darauf aufbauend vielleicht einstellig landen werden.
Da bin ich guter Dinge. Ich glaube, dass Thomas Heng und Enis Hayri da im Hintergrund schon ihre Hausaufgaben gut lösen werden. Es sind halt viele Fragezeichen, wie wir gerade gesagt haben. Was ist mit Richmond Tetschi? Da wird seit Wochen spekuliert, er geht zu Levski Sofia. Warum geht er nicht? Ist die Ablöse zu gering? Will er nicht? Mit dem vom Spieler wurde ja noch gar keine Stimme irgendwie veröffentlicht. Oder ist der Ersatz noch nicht bereit? Oder darf der Ersatz nicht wechseln? Ist er beim anderen Verein unter Vertrag und dieser abgebende Verein will eine gewisse Ablöse? Mit dieser Ablöse will der FCK erzielen von Sofia? Das ist ein Fragezeichen. Dann was war mit diesem mit dem Krajew, den sie haben wollten angeblich? Wollte er nicht zum FCK? Hat der FCK zu wenig geboten? War da überhaupt nichts dran? Das sind so viele Punkte, da muss man einfach abwarten. Thomas Heng sagt immer, bis zum 30.08. oder 31.08. geht das Transferfenster. Und bis dahin hat der FCK noch die Chance. Man will auch nicht sofort alles verpflichten, um das Fenster also den Kaderfenster zu schließen, sondern man möchte sich noch eine Joker-Option offen halten. Wobei Trainer Markus Anfang schon eher den Wunsch hat, mit möglichst einem Großteil des fertigen Kaders in die Saison zu gehen, um eben sein Spielsystem zu perfektionieren mit diesem vorhandenen Personal. Aber ich glaube, der FCK wird dann schon noch aktiv werden, weil jetzt, wie wir sehen, fängt das Transferfenster oder das Karussell zu drehen. Die EM-Teilnehmer gehen zu den Bundesligisten, die sortieren aus. Dann kommt alles in die niederen Ebenen. Und ich glaube, dass der FCK schon noch den einen oder anderen holt. Und dann werden wir sehen, ob es ein richtiger Kracher ist oder nicht. Und wenn es einer ist oder mehrere, dann könnte es auch ein einstelliger Tabellenplatz werden.
Es ist auch noch nicht ganz klar, ob Ragnar Ache bleibt, weil da gibt es ja auch, da halten sich ja auch hartnäckige Gerüchte. Ich weiß nicht, du bist da näher dran als ich.
Wobei, nee, ich glaube nicht. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Allein schon aus der Sicht, welcher Bundesligist oder welcher Zweitligist wird so viel Geld ausgeben, weil was man so liest, hat der FCK einen längerfristigen Vertrag mit Ragnar Ache abgeschlossen. Und ich glaube, bis nächstes Jahr keine Ausstiegsklausel. Das heißt, der FCK kann die Ablöse bestimmen. So, und dann lass ihn mal 5-6 Millionen kosten. Wer kauft einen Spieler, wo er weiß, dass diese Personalie immer sehr verletzungsanfällig ist? Vielleicht 40-50% der Spiele absolvieren kann. Das kann ja nur ein Verein sein, der A, so viel Geld hat, dass er das leisten kann ohne Schmerzen. Oder aber ein Verein, der schon einen guten Stürmer hat und sagt, Ragnar Ache wechsle ich für die letzten, was weiß ich, 20, 25 Minuten ein. Dann ist die Frage, möchte das der Spieler? Will er spielen oder will er viel Geld verdienen? Und deswegen glaube ich nicht, dass der den FCK verlassen wird.
So, jetzt erstmal soweit zu dem Personal im FCK. Zweite Liga steht bevor. Es gibt ein paar Teams, wo ich finde, da kann man schon von sprechen, dass man die in den Aufstiegskampf stecken sollte. Ich würde mal sagen, das sind die üblichen Verdächtigen. Hertha BSC, Schalke 04, HSV.
Erster FC Köln.
Erster FC Köln, wobei man da wieder sagen muss, diese Transfersperre ist natürlich auch beschränkt, aber man muss auch sagen, viele Leistungsträger aus dem Vorjahr haben ja gesagt, unter anderem Florian Kainz, wir bleiben, wir gehen nicht, wir verlassen den Verein nicht, sondern gehen mit in die zweite Liga. Deswegen ist da schon ein solider Bundesliga-Kader vorhanden.
Ja, die Bundesliga-Absteiger für mich, Darmstadt und Köln gehören dazu, wobei das wird dieses Jahr ein so extrem hartes Rennen um den Aufstieg. Du hast 7, 8 Mannschaften, wie schon in der vergangenen Saison, die dabei ein Wörtchen mitreden wollen. Es wird ein Überraschungsteam geben, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, wie es wirklich Schalke schon so weit oder nicht. Köns Fürth war lange Zeit, vergangenes Jahr, top dabei. Es gab, glaube ich, damals das Spitzenspiel des St. Pauli Erster gegen Fürth, Tabellenzweiter. Dann hat bei Fürth ja diese Abwärtsspirale begonnen. Das wird bestimmt eine Mannschaft, da kann das Kaiserslautern sein, die Überraschungsmannschaft. Wie wird Elversberg sich schlagen? Oh, das wird dieses Jahr eine extrem harte Saison und eine super Saison, weil du hast so viele mehr Gründungsmitglieder als in der Bundesliga, du hast mehr deutsche Meister als in der Bundesliga, du hast so viele Traditionsvereine mit einem Fanpotenzial, das gäbe ja allein schon. Du hättest ja fast jeden Samstagabend 2 Abendspiele. Lautern Köln, Hertha Köln, Lautern Hamburg, Hamburg Schalke, Hertha Hamburg. Das sind ja so viele Traditionsduelle in dieser zweiten Liga. Das macht die Liga attraktiv, aber auch extrem hart, um hochzukommen in die Bundesliga.
Ich habe da immer so bei der zweiten Liga so einen Werbeslogan von Sport1 von vor ein paar Jahren im Kopf. Die beste zweite Liga aller Zeiten, zumindest bis jetzt.
Was lernen wir daraus? Du darfst nie sagen aller Zeiten, weil du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Also für mich ist es jetzt im Rückblick die stärkste zweite Liga. Ob es nächstes Jahr auch die beste aller Zeiten ist, wissen wir nicht. Es lassen nächstes Jahr, wir scherzen jetzt ein bisschen den HSV, den FC Bayern und Dortmund absteigen. Dann werden wir wahrscheinlich sagen, das ist die stärkste Liga aller zweite Liga aller Zeiten. Also Spaß beiseite, aber es ist schwierig zu sagen, ob es aller Zeiten ist. Aber es ist für mich Stand jetzt mit die stärkste, die es gab, ja.
Dann hätten wir nächstes Jahr sogar nicht nur mehr Meister als in der Bundesliga, sondern auch mehr Titel als in der Bundesliga. Naja, es sind auch wieder Traditionsvereine in die zweite Liga aufgestiegen, namentlich Preußen Münster, soweit ich weiß auch, Gründungsmitglied der Bundesliga. Mhm, und Ulm, die zumindest mal ein Jahr oben waren, aber auch lange Zeit in der zweiten Liga waren. Und die sind ja auch direkt Auftaktgegner vom FCK.
Ja, und das ist die große Unbekannte. Wir haben es bei Elversberg gesehen vergangene Saison. Die haben die Euphorie mitgenommen und hatten einen wunderbaren Lauf in der Hinrunde. Und ich befürchte, dass es auch bei Münster und Ulm so sein wird, dass die einfach diese Aufstiegseuphorie mitnehmen. Und das wird für den FCK ein hartes Brett, der Auftakt. Ich glaube, dass sich viele diese Mannschaft eher in der zweiten Hinrundenhälfte gewünscht hätten, wenn so ein bisschen die Ernüchterung einkehrt, je nachdem, wie die Saison verläuft. Und nicht gleich zum ersten Spiel. Wobei, es ist völlig wurscht, gegen wen du startest. Ob du jetzt gegen Köln oder gegen Hamburg gestartet wärst, wäre auch ein sehr hartes Los gewesen. Wenn du drinbleiben willst und erfolgreich sein willst, musst du jede Mannschaft nehmen, wie sie kommt. Typischer Satz fürs Phrasenschwein, aber leider ist es so. Es gibt keine schwachen Mannschaften der Liga und es, wie gesagt nochmal, es wird eine sehr harte Runde.
Würdest du sagen, es ist eher angenehmer, gegen ein etabliertes Zweitligateam zum Auftakt zu spielen, wo du weißt, was du bekommst, oder gegen einen Aufsteiger-Absteiger?
Eher das Erste, ein etabliertes Team, weil du kennst die aus der vergangenen Saison, die Spielsysteme, und jedes erste Spiel in der Saison ist so ein bisschen Standortbestimmung. Wo stehen wir? Ein bisschen nervös, es läuft noch nicht alles rund. Und dann ja, aber bei dem Aufsteiger ist auf alle Fälle noch die Begeisterung da, die breite Brust. Wir haben es geschafft, wir steigen auf. Die ganze Stadt fiebert diesem Auftakt entgegen. Dann kommt noch der FCK, vierfacher deutscher Meister, ein Schwergewicht im deutschen Fußball einst. So, und da werden die mit 250% auf dem Platz stehen und brennen. Und Lautern sozusagen im wahrsten Sinne die Hölle heiß machen.
Hast du jetzt bei den vergangenen Tests oder bei den vergangenen Partien, die du gesehen hast im FCK, hast du da schon irgendwie so eine Elf ausmachen können, auf diesem Ende vielleicht rauslaufen wird. Ich meine, die haben ja jetzt noch einen Test gegen 60, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen 1860 München. Wird da vielleicht sogar schon eine Mannschaft auflaufen, von der man so ausgehen kann, okay, die wird es vielleicht auch am ersten Spieltag versuchen?
Also am Samstag ist richtig, im Zuge des Stadionfestes wird es das Testspiel, die Generalprobe gegen 60 München geben. Ich bin mal gespannt, ob er sich in die Karten schauen lässt, Markus Anfang, der Cheftrainer, oder ob er sein Motto durchhält und pro Halbzeit jeweils eine feste Mannschaft auflaufen lässt. Also ehrlich gesagt, es ist vieles Spekulation, wenn wir jetzt in die ersten Elf setzen, weil lass einfach mal uns mal die Defensive nehmen. Er hat immer mit den Pärchen Tomjak Touré gespielt und Heuer Elvedi in Pro-Halbzeiten und keiner dieser Pärchen hat sich die Blöße gegeben. Die waren beide bärenstark. Und jetzt in der Haut von Markus Anfang zu stecken und da jetzt zwei eventuell auszusortieren oder das System so, dass sie vielleicht alle spielen, das wird es nicht werden. Aber das ist schon hart. Das ist, und genauso im defensiven Mittelfeld. Du kannst ja den Boris Tomjak in die Eins nach vorne rücken. Du könntest sagen, du spielst mit Heuer Elvedi oder Heuer Touré in der zentralen Innenverteidigung, ziehst den Tomjak nach vorne auf die Sechs, neben Kalotsch, neben Raschel, neben Ritter, neben Aremu. Da müssen ja auch rausfallen. Also das wird hart. Und jetzt zu sagen, das ist meine Elf, also das traue ich mich nicht zu, weil diese haben alle, nochmals, super trainiert und alle gezeigt, ich will rein, ein Philipp Clement, der brennt vor Spielfreude, der die Entdeckung werden könnte, ein quasi Neuzugang diese Saison, der übernimmt Verantwortung, hat auch, glaube ich, in Zeiskamp beim Testspiel, beim Verbandsligisten eine Halbzeit die Kapitänsbinde getragen. Du siehst, wie die Spieler und durch diese Aktion von Markus Anfang, jedem Spieler mal eine Halbzeit die Kapitänsbinde zu geben, dass er da Verantwortung nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine übernimmt, als Einheit zu sein. Und das wird super spannend. Ich bin mal gespannt.
Philipp Clement kam ja eigentlich wieder mit dem Zweitliga-Aufstieg, kommt ja aus der Region. In der vergangenen Spielzeit war er ein bisschen abgeschrieben, da hat er nicht so über weite Strecken, ist er nicht so zum Zuge gekommen, erst zum Ende wieder.
Das ist korrekt, er war unter Dimitros Kramotzes hatte er einen schweren Stand, die einen sagen, er war auf der Streichliste, andere sagen, es gab keine Streichliste, Fakt ist, er durfte am geregelten Trainingsbetrieb nicht teilnehmen, war quasi aussortiert. Ist aber ein Mensch, der nicht aufgibt, der auch keinen Stunk macht. Es ist so ein angenehmer Mensch und auch ein toller Fußballer, vielleicht sogar von seiner Technik für mich mit einer der Besten in der zweiten Liga. Laudern mit Ritter, der Beste, den sie haben, was die Spielzüge angeht. Der kann ein Spiel lesen, der nimmt den Ball mit einem Kontakt an und verarbeitet ihn sofort. Also top. Und ja, aufgrund Funkels Rehabilitation, und dann war er ja wieder zum Teil im Kader, hat sich leider verletzt. Und jetzt ist er fit, jetzt siehst du, wie er rennt, wie er Spaß hat. Also der könnte wirklich ein Neuzugang werden, wenn er eben auch das Vertrauen dann bekommt und die Chance zu spielen. Weil du hast auf dieser Position ja auch Raschel, du hast Ritter, du kannst mit Hanslik auf der Position spielen. Was wiederum zeigt, dass der FCK variabel sein kann und schwer auszurechnen.
Also man kann, glaube ich, schon sagen, der Einzige, der gesetzt ist, ist Julian Kral.
Ja, glaube ich auch. Und der ist auch für mich, wenn wir bei Julian Kral bleiben, einer der absoluten Führungsleader-Spieler und ein Leader werden kann diese Saison. Hat er ja schon auch in der vergangenen Runde gezeigt im Abstiegskampf in seinen Interviews, dass er sich sehr gut präsentiert. Und ich glaube, für mich persönlich ist es auch ein Kandidat für das Kapitänsamt.
Okay, da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn Sean Zimmer hatte, soweit ich das im Kopf habe, die Kapitänsbinde, ich weiß jetzt nicht, wie es in Offenbach war, ob du da was weißt, hatte die in der Vorbereitung noch nicht an.
Ich glaube auch, dass es so war, dass er in den ganzen Halbzeit nicht einmal dieses Bändchen um den Arm trug. Kann jetzt ein Zeichen sein, es kann keins sein, wir wissen es nicht. Vielleicht will er eben den anderen Spieler mit diesem Zuge, wie schon gesagt, ein bisschen mehr Motivation und Verantwortung geben. Aber es gibt mehrere Kandidaten und für mich persönlich sind die Favoriten Boris Tomjak und Julian Kral oder Marlon Ritter als dritter Ranking ist Kral, Tomjak, Ritter. Das wären für mich so die drei Kandidaten, die in die enge Auswahl kommen. Wann es geschieht, kann ich nicht sagen. Der Trainer wollte im Trainingslager noch keine Wahl oder auch nicht bestimmen, weil er sagt, er möchte gern, dass alle Spieler, die da sind und die noch kommen, da involviert sind, weil es muss ein Kapitän des ganzen Teams sein. Und Jetzt sind noch 2 Wochen Zeit. Jetzt wird man schauen, wann, ob noch kommen, wie schnell sie kommen. Und du musst ja spätestens am 4. August den Kapitän haben. Also muss er spätestens in dieser Woche, also kommende, übernächste Woche, nach dem Generalprobenspiel, muss er gewählt oder bestimmt werden, je nachdem.
Hättest du jetzt gesagt, du hast eben gerade die Reihenfolge genannt, Kral 1, Ritter 3, oder war das ohne?
Nee, also für mich ist, wenn ich das Ranking nehmen würde, wäre für mich Topfavorit Julian Kral und Stellvertreter Boris Tomjak. Und wenn man es in die Auswahl nimmt, mit Wahl, wer in die Frage käme, wäre noch Marlon Ritter dabei.
Würdest du sagen, dass der Konkurrenzkampf diese Saison dann dieser Vorbereitung stärker ist als letztes Jahr?
Ja, definitiv. Jetzt sind wir wieder beim Wortspiel. Es ist ein Neuanfang für alle. Und jeder bekommt die Chance und auch, eine glaubhafte Chance, um sich einfach in die Stammelf zu spielen. Das hast du im Trainingslager, das hast du in den Trainingseinheiten vorher gesehen, dass Markus Anfang auch nochmals pro Halbzeit 10 spielen lässt, um alle zu sehen in dem System. Und da fängt jeder bei Null an, glaube ich. Und daher ist der Konkurrenzkampf und der Wettbewerbscharakter extrem ausgeprägt.
Ist ja auch gut fürs Trainingsniveau.
Sehr gut, absolut. Je höher, das wurde auch immer in der Vergangenheit gesagt, man hat gewisse Spiele auch für die Breite verpflichtet, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Und der ist voll entbrannt.
Jetzt haben wir vorhin über die Aufstiegskandidaten geredet. Jetzt würde ich nochmal kurz zu den Abstiegskandidaten kommen. Man sagt ja immer, die Aufsteiger sind so die ersten Abstiegskandidaten. Würdest du sagen, das trifft auch dieses Jahr zu?
Ich denke schon. Münster und Ulm, trotz aller Euphorie, dürften es schwer haben. Bei Regensburg bin ich mal gespannt. Die kennen ja die zweite Liga schon, sind ja abgestiegen, direkt wieder aufgestiegen, haben den Betriebsunfall gekittet. Die drei und dann für mich persönlich glaube ich, dass Nürnberg hinten reinrutscht.
Weil
ich,
Nürnberg, ja?
Ja, ich glaube, dass die mit der Kaderzusammenstellung nicht so glücklich liegen und ich persönlich glaube auch, dass es ein Wagnis ist, mit Miroslav Klose da reinzugehen. Also er ist ohne Frage ein wunderbarer Fußballer gewesen, Top-Stürmer, aber trotzdem hat er noch nicht restlos überzeugen können, im Profitrainertum einen Verein nach oben zu bringen. Er ist in Österreich im Alter vorzeitig entlassen worden, er hat beim Bayern Co-Trainer gemacht und hat bestimmt sehr viel Erfahrung in diesem Verein sammeln dürfen und können und getan auch. Aber es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob du in einer Führungsposition bist und den ganzen Druck aushalten musst, wobei er das kann, keine Frage, oder ob du vielleicht bei einem Drittligisten erstmal erste Erfahrungen sammelst und dich dann nach oben arbeitest und er jetzt gleich in einem so großen Verein wie der 1. FC Nürnberg mit so einer Strahlkraft, mit so einer Tradition, Geschichte, dort in das kalte Becken geworfen zu werden und dann die Erwartung von Nürnberg ist ja nicht, um Platz 14 mitzuspielen. Die wollen ja viel höher irgendwo landen. Und ich finde, das ist schon ein Wagnis. Und es kann nach hinten losgehen, wenn es nicht gut funktioniert.
Der Club, der ist ja schon so ein bisschen auf einer Wellenlänge im FCK, was so die Erwartungen angeht.
Ja, im Umfeld, klar. Tradition, große Fanbase, Geschichte. Wie viele deutsche Meisterschaften hat Nürnberg? Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Ich glaube so um die 9, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist wie Kaiserslautern. Die Erwartungshaltung bei so einem Traditionsverein ist groß und dort gibt es kein Grau, sondern nur Schwarz und Weiß, wie in Kaiserslautern.
Und es gibt einen 54er WM-Helden in Max Morlock, nachdem das Stadion benannt ist. Das kennen wir ja auch. Okay, also bei Ulm und Münster, ja, wäre ich wahrscheinlich mitgegangen, weil die beiden sind durchmarschiert aus der Regionalliga. Kann doch sein, dass sowas, dass in so einem Fall dann doch mal ein Jahr Drittliga gut tut, einfach um so ein bisschen einen Sattel zu bringen. Auf der anderen Seite, gut, RB Leipzig ist auch durchmarschiert, aber das waren andere Voraussetzungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, mit Darmstadt, mit Dirk Schuster damals, ist auch von der dritten Liga nach oben marschiert. Aber auch nicht Regionalliga. Nun gut, hast du denn beim FCK, du hast vorhin Julian Kral genannt, hast du denn Spieler, von denen du erwartest oder von denen du dir wünschen würdest, sagen wir es mal so, dass sie diese Saison einen Schritt nach vorne machen und vielleicht als Führungsspieler aufsteigen oder sich als Leistungsträger so ein bisschen hervortun können oder vielleicht auch ein bisschen Ansätze bestätigen können, die sie noch nicht so voll entfalten konnten?
Ich würde mir wünschen, dass vielleicht Tobi Raschel diesen Schritt geht, weil wenn man so seine Werte sieht, ist er immer einer, der sehr viel läuft, der kämpft, der viele Kontakte hat, der so viel Anlagen hat, aber manchmal so dieser Bruder Leichtfuß sich da reinschleicht von ihm. Und ich würde es ihm wünschen, von ihm würde ich mir wünschen, dass er den nächsten Schritt geht und sich dann in einer, ja, so Stammführungsposition hereinkämpft, spielt.
Ich würde mir ein bisschen von Julian Kral wünschen, bei dem hat man ja gesagt, letzte Saison, er hat zum Ende der zweiten Hälfte der Saison so ein bisschen, ist er mehr als Führungscharakter aufgetreten. Und da würde ich jetzt vielleicht auch, ja, Kapitän hast du vorhin gesagt, vielleicht, dass er diese Saison diese Chance vielleicht bekommt. Und wenn er es nicht bekommt, zumindest als solider Führungscharakter innerhalb der Mannschaft auftritt.
Wobei, das ist er für mich schon. Also der ist jetzt, wenn wir jetzt diese beiden nehmen, Raschel und Kral, Kral ist schon ein, zwei Stufen über Raschel. Also Raschel müsste jetzt auf die Stufen kommen, auf die Stufe kommen, in der Kral vergangene Saison war. Von Kral, wie vorhin gesagt, erwarte ich mir einfach noch einen Schritt mehr. Aber er ist schon eine Führungskraft in der Mannschaft. Er ist anerkannt, das hat er mit seinen Leistungen gezeigt. Das zeigt er mit seiner Körpersprache, mit seinem Auftreten, mit seiner Ausdrucksweise, mit seiner Professionalität. Und das ist eine Achse im Team. Er hinten vielleicht, ne, wie wir sagen, im Mittel, in der Abwehr Tomjak, im defensiven Mittelfeld eventuell Neuer, der kommt, oder Kalotsch. Und vorne wäre es für mich Ache, wenn er fit ist. Das wäre so eine Achse wie damals Ehrmann, Katletz, Sforza, Kuka oder Kunz. Also das waren so diese Großen.
Sieht man immer bei erfolgreichen Mannschaften, diese Achse, die ist ja oft da. Auch bei Bayern München war die über Jahrzehnte immer gegeben. Gut, wir sind ja mit FCK, muss man auch wieder sagen, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Der FCK ist nicht Bayern München, aber ja. So, dann würde ich vorschlagen, da es hier langsam die Temperaturen immer weiter steigen, lassen wir es gut sein für diese Woche. Ich würde sagen, Teufel der Woche gibt es aktuell, ist eher schwierig, genau. Ich würde sagen, wir melden uns dann nach dem ersten Spiel wieder. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Zweitligastart.
Genau, Ihnen alles Gute, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bleiben Sie gesund.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.